Der Podcast für alle, die es mit der Wirkung ernst meinen. Mit euren Gastgebern Miriam und Peter.
Und Marcel Reich-Ranicki hat mal in seinen besten Fernsehzeiten vom literarischen Quartett hat gesagt, was interessiert mich eine Geschichte von einem Taxifahrer in Island? Mich interessiert Island nicht mehr, mich interessiert auch der Taxifahrer nicht. Aber wenn es gut geschrieben ist, dann möchte ich alles über den Taxifahrer wissen, dann möchte ich alles über Island wissen.
Vielleicht kennst du das ja auch. Manche Bücher faszinieren dich einfach und lassen dich auch nie wieder los. Ein Leben lang nicht. In dieser Folge geht es um Storytelling in der Literatur. Und die Wirkung eines guten Buches ist einfach unglaublich. Wir haben es ja schon immer gewusst, nicht wahr? Es ist nicht nur magisch und kann uns in andere Welten entführen. Es kann auch echt gesundheitsförderlich sein. Ein paar Facts: Wenn du 6 Minuten liest, dann sinkt dein Stresslevel schon um fast 70%. Das wirkt damit besser als Musik oder ein Spaziergang. Ist das nicht wundervoll? Also, Lesen kann ein Gegenmittel sein für die heutige wirklich stressige Zeit und dazu noch ein so schönes dazu. Es erhöht auch unsere Aufmerksamkeitsspanne und verbessert unseren Fokus. Wenn du viel Fachliteratur liest, wie ich das seit meinem Studium mache, dann kann ich dir diese Folge wirklich ans Herz legen. Lies doch mal wieder einen guten Roman, das aktiviert unsere wundervollen Spiegelneuronen und das fördert wiederum bekanntermaßen unsere Empathiefähigkeit. Wir finden uns gleich in einem Hinterhof in Potsdam wieder und nehmen an einem Gespräch zwischen Peter, meinem Co-Host hier, und Carsten Wiss teil. Der führt den Literaturladen in Potsdam. Er ist eine Legende hier. Wir hören was über die Sehnsucht nach großer Literatur, über das Malen in Worten und über Wortfrequenzen, aber auch ein wenig bekanntes Detail über unseren ehemaligen Bundeskanzler. Ich bin eure Erzählerin und führe euch durch 3 Kapitel dieses Podcasts. Viel Spaß! Kapitel 1: Warum Literatur manchmal härter ist als ein Berganstieg. Wir sitzen mit Peter und Carsten Wist im Lichthof seines Literaturladens. Ein Gläschen Wein steht auf dem Tisch, die beiden reden über Gott und die Welt, über Potsdam und über die Frage, was hat Sport mit Literatur zu tun? Es geht, so würden wir sagen, erstmal um den Kontext.
Ja, dann bin ich jetzt hier bei Carsten Wist in seinem Literaturladen.
Ja.
Und zwar, wir sind jetzt in den Lichthof hier hinten reingegangen hier und eine Legende schon hier für Potsdam, der Literaturladen, und Carsten Wist auch. So sieht er auch aus als Legende hier. Seit 35 Jahren gibt es hier den Literaturladen und 1990 gegründet. Und ursprünglich wollten sie Sportreporter werden.
Ja,
und dann haben sich natürlich immer noch für den Sport begeistert. Auch das ist Legende, ihre Bowl oder die große Bowl-Sitzungen hier und Besprechungen hier, das Treffen um den Football.
Ja, richtig. American Football und Rennradfahren, das sind so die.
Genau.
Das und die Tour de France, ja, das sind so die beiden Highlights.
Genau,
ja.
Ja, genau.
Insofern ist ja auch Jan Ullrich einer, der sozusagen Säulenheiligen, gibt es ja 2, Frank Castorf und Jan Ullrich, die halten sozusagen das Ganze zusammen als ikonische Säulen. Und damit gemeint ist natürlich, so wie Brecht schon gesagt hat, Theater muss wie Fußball sein. So haben wir gesagt, klar, das muss ja immer, also wir müssen sportlichen Ehrgeiz entwickeln, wir müssen die Fähigkeit haben, tatsächlich, auch wenn es noch so weh tut, den Berg hochzufahren und nach Möglichkeit auch nach erfolgreich und sich zu quälen, ja, also auch mitunter, ja, wenn man die große Literatur liest, also da nicht aufzugeben, das ist sozusagen damit mit dem Sport,
so
mit Sportmetaphern gemeint.
So kommen wir auch schon rein hier, dass sie eben sich früh auch schon begeistert haben für Literatur und Journalismus. Sportreporter werden war ja mal ein Teil des Plans. Und hier mit dem Wehrdienst haben sie ja ihre Leidenschaft für Literatur entwickelt. Und dann ein Journalismusstudium ist nicht entstanden, obwohl es das hätte werden sollen. Das sind dann die Widrigkeiten der DDR, die dann auch ihnen hier mehr als nur zwischen die Füße gegangen sind hier. Und dann haben sie ihre Sympathien dann eben auch für das Theater entwickelt und haben dort auch gearbeitet am Theater.
Ja.
Und dann am 2. Juli 1990 gemeinsam mit dem Kollegen Siegfried Rassel hier den Literaturladen begründet, den
es bis
heute gibt.
Da hieß es Wist und Ressel damals, ja, und jetzt dann nach 10 Jahren war es dann Wist ohne Ressel. Dann hieß es halt nur noch Wist, der Literaturladen, ja.
Und finde es faszinierend. Die haben natürlich für den tollen Literaturladen hier Buhlmann auch um viele Preise auch selbst eingehandelt. Und sie haben ja auch selbst den Preis auch dann nochmal hier geschaffen.
Ja,
den
ja.
Literaturpreis, den kleinen Hai mit EI geschrieben.
Ja.
Und das so ein bisschen, das, also, um Sie hier von der letzten Preisverleihung zu zitieren, Sie tun mehr für die Literatur als die Stadt Potsdam.
Die Stadt Potsdam investiert in so vermeintlich, das war damals schon sehr zurückhaltend, weil wir als Kulturbetrieb mehr oder weniger dann doch dem Einzelhandel als Kulturbetrieb nicht so richtig, sondern eher als kleines Wirtschaftsunternehmen gehalten. Da sind wir natürlich dann aus der Kulturförderung rausgefallen. Und insofern haben wir von der Stadt Potsdam nie eine finanzielle Unterstützung bekommen. Die unterstützen dann lieber große Festivals oder sowas, ja, oder auch zum Teil die freie Szene. Und insofern sind wir aber, was ganz gut ist, weil es ja natürlich auch eine Unabhängigkeit schafft. Wir arbeiten ja durchaus mit Institutionen zusammen, kooperieren ja mit dem Waschhaus zum Beispiel oder mit dem Literaturbüro, die nun wiederum sind vom Land unterstützt, auch nicht von der Stadt. Aber damals, als ich den kleinen Preis, den kleinen Hai faktisch, unseren Literaturladen eigenen Literaturpreis ins Leben gerufen habe, 2003 das erste Mal vergeben an Katja Oskamp, da war es tatsächlich so, dass die Stadt Potsdam wesentlich weniger Geld, deshalb wollte ich auch in diesem Namen nichts von wem Potsdamer Literaturpreis oder irgendwie der Goldene Buchstabe oder sowas, den Preis so betiteln, sondern tatsächlich dann sehr subjektiv, wie gesagt, der kleine Hai war der kleine Heinrich damals, also mein Sohn, mein dritter Sohn, zur damaligen Zeit wurde er so von seinen Brüdern genannt und so sollte es auch ganz persönlich klingen, ja.
Das ist geblieben, auch wenn der Hai als solches doch immer wieder ein Thema als in der Skulptur als solches ist,
die sich ja auch jährlich verändert. Diese Doppeldeutigkeit, die ist ja durchaus beabsichtigt. Ja. Und die erste Frage von den Preisträgern ist immer die, wo kommt der Titel her? Es gibt so kleine Haie, das sind, glaube ich, so für Schauspielschüler, sind es so Rollen oder die dann sozusagen, diese Doppelung habe ich ja auch beabsichtigt. Ja. Der kleine Hai, auch wenn er mit EI geschrieben ist, soll natürlich auch schon der kleine Hai im Haifischbecken Literaturbetrieb sein, der da irgendwie durchschwimmen muss und vor allen Dingen erstmal überleben muss. Und insofern ist dieses Preisgeld sind im guten Sinne vielleicht 2 Wochen bei recht kargem Lebenswandel 2 Wochen freie Zeit zum Schreiben für den Autor oder die Autorin, die das Ding gewonnen hat.
Kapitel 2, die geheime Zutat großer Geschichten. Im nächsten Kapitel tauchen wir ganz tief in die große Weltliteratur ein und nähern uns der Frage, was macht eigentlich große Literatur aus? Aber wir hören noch einiges von Carsten Wist und über die wirklich widrigen Umstände, die ihn in der DDR zum Lesen gebracht haben.
Der Buchladen hier ist ja kein Buchladen. Es ist ein Literaturladen. Was macht eine gute Geschichte aus und warum leben Sie so für gute Geschichten?
Also eine gute Geschichte, also wenn man jetzt mal die Story auch tatsächlich als Genre, als literarisches Genre begreift, und sagt, da sind die großen amerikanischen Erzähler, die Storyteller, wie meinetwegen Raymond Carver, ja. Was macht diese Geschichte aus? Das heißt, es ist sozusagen, es muss immer etwas sein, was natürlich auf eine beim Erzählen eine verknappte, eine auf den Punkt gebrachte, wo im Grunde genommen jedes Wort, jeder Satz notwendig ist, lebensnotwendig ist, dann muss es natürlich eine geheimnisvoll. Es gibt ein schönes Buch von George Saunders, der über das Erzählen, der nennt es zwar nicht Story, sondern Erzählen von Geschichten. Und da war ja das 19. Jahrhundert, das große Jahrhundert der russischen Erzähler, also Tschechow und Turgenev und wie sie alle hießen und Puschkin. Und der hat das extrem gut analysiert für seine Studenten damals an der Uni, ich glaube, das war in Syracuse an einer University, einem College, und hat dann genau aufgelistet, wie die Russen es machen. Ja, das muss geheimnisvoll sein. Es müssen sozusagen kleine Dinge eingebaut sein, die am Anfang sozusagen schon verdeckte Hinweise, die das Interesse wecken sein könnten, die dann nochmal besonders interessant, besonders wichtig werden. Ja, dann muss es natürlich im weitesten Sinne, finde ich ja schon, dass es eine Geschichte sein kann, dass es allgemein gesagt natürlich auf den Punkt kommen muss. die natürlich schon mich von Anfang an eigentlich gleich mit dem ersten Satz reinziehen muss in so eine Geschichte, mich nicht wieder loslassen darf, also ja nicht abschweifend sein darf und im Grunde genommen auch, also ein denke ich schon, ein, also nicht so wie so ein Drama aufgebaut sein muss in 5 Akten, sondern aber schon natürlich Bögen spannt und dann mit einem knackigen Ende dann natürlich sozusagen, dass ich hinterher da sitze und denke, wow, wie hat er denn das gemacht? Ja, das ist ja das Einfache, scheinbar Einfache, was so schwer zu machen ist. Ja, und gerade auch in der, und warum kann der eine das und der andere kann es nicht? Ich selbst könnte es auch nicht, aber ich kann sagen, was mir an der einen Geschichte besser gefällt als an der anderen Geschichte und warum sie mir besser gefällt. Nun ist man immer, und ich denke, dass beim Storytelling nicht nur, das würde mich da nicht so sehr interessieren, also die Story an sich, dass also was passiert, die ist schon nicht unwichtig, aber viel wichtiger ist das, wie es passiert. Und wie dann beim in der Literatur natürlich, wie setze ich die Sprache ein? Also mit welchen stilistischen Mitteln baue ich das sozusagen, diese Geschichte? Und Marcel Reich-Ranitzky hat mal, das fand ich ganz, ganz, ganz schön, ja, also in seinen besten Zeiten, in seinen besten Fernsehzeiten vom literarischen Quartett hat gesagt, was interessiert mich eine Geschichte von einem Taxifahrer in Island? Mich interessiert Island nicht mehr, mich interessiert auch der Taxifahrer nicht. Aber wenn es gut geschrieben ist, dann möchte ich alles über den Taxifahrer wissen, dann möchte ich alles über Island wissen. Und das natürlich, das mag jetzt allgemein klingen, ja, aber trotzdem gibt es natürlich auch sprachliche Kriterien, um jetzt Kitsch und Konvention und Kunst voneinander zu unterscheiden. Dann sollte so eine Geschichte natürlich auch durchaus den künstlerischen Anspruch in Form, in Klammern, einer besonderen Sprache gerecht werden. Und so baut man das dann zusammen. Und ich weiß gar nicht, war das bei Billy Wilder oder sowas, der irgendwie am nächsten Tag irgendwie zu seinem Produzenten kam, wird wahrscheinlich vielen so zugemutet, und hat gesagt, jetzt hat er den Einfall gefunden für einen tollen Film. Und jetzt ist es ihm, in der Nacht ist es ihm eingefallen. Er ist wach geworden und hat es dann, dachte, ja, genau das ist es. Und dann fragten die natürlich, und was ist es denn? Boy meets Girl. Aha, ja gut, okay. Das ist schon eine tolle Geschichte. Boy meets Girl, ja. Aber klar, die muss man dann entwickeln, ja. War das ja zu allgemein, oder?
Nein, ich finde das schon sehr passend. Also, dass sowohl die Sprache wichtig ist hier.
Ja.
Und es kommt auf den Inhalt an, aber der ist, erst durch die spannende oder die ermunternde Sprache und durch dieses die richtige Konstruktion wird der Inhalt dann auch wichtig.
Ja.
Sie sind ein Vielleser, denke ich.
Absolut, ein Süchtiger. Und, also das ist ja nur, dass diese Sucht sozusagen mir keiner verübelt.
Ja.
Also ich werde jetzt nicht irgendwie, die sagen, du musst mal zur Entziehung oder sowas gehen. Ich meine, ich bin in jeglicher Hinsicht süchtig. Sowohl was dem, durchaus also auch dem Alkohol betrifft, also auch was das Rennradfahren betrifft. Und meine größte Sucht ist die Lesesucht.
Ja. Wenn man so viel, so gerne Gutes liest und man sofort auch erkennt, das Muster, wie gestrickt, wie geschrieben, wie die Story erzählt wird, was macht es trotzdem noch spannend?
Also mittlerweile habe ich über die vielen, vielen Jahrzehnte, muss man ja wirklich sagen, Sie haben ja vorhin erwähnt, also die Armee hat sowohl auf der einen Seite etwas bei mir, der Armeedienst, etwas verhindert. Das war sozusagen aus politischen Gründen dieses Journalistikstudium, wozu ich ja eigentlich schon zugelassen, also vor immatrikuliert war, aber ausgerechnet im Biermann-Jahr 1976 eingezogen wurde. Und sie hat aber dann, als ich dann gesagt habe, gut, okay, dann könnt ihr mich ja hier nach Hause lassen, wenn ich das nicht, also man hat mir während des Armeedienstes schon klar gemacht, dass es mit meinem Studium nichts wird, weil man Es gab, glaube ich, kein Studium in der DDR, wo so viele Hürden aufgebaut waren wie beim Journalistikstudium. Also man musste vorher von der Presse oder vom Radio, vom Fernsehen delegiert werden. Man musste ein Volontariat machen. Und man ist sozusagen, man hat dann eine Art Vorimmatrikulation. Dann wurde man nochmal überprüft, bevor, also klar war für mich, ich lande sozusagen 1979 an der Karl-Marx-Universität in Leipzig und wusste schon, mit wem man in der Seminargruppe ist. Aber dann kam es eben, wie gesagt, anders. Und aber meiner Entpflichtung hat man nicht stattgegeben. Und Ich bin aber in so einer Nacht- und Nebelaktion dann nach Berlin gebracht worden. Und da wollte man aber gar nichts mehr von mir. Ich hatte aber noch 1,5 Jahre vor mir. Und man hat mich da in so ein, wahrscheinlich wäre das sozusagen das Kanonenfutter für den Ernstfall gewesen, irgendwie nach Schöneweide gebracht, ein ganz großes. Und ich bin dabei völlig als Faktotum. Also ohne Waffe, ohne nix. War lediglich einem Offizier. Und der war extrem freundlich, extrem klug und sehr, wollte irgendwie Physik oder Chemie an der Lomonosow-Universität studieren. Und der, dem war ich unterstellt, eine Stunde am Tag irgendwie im Chemielager da irgendwie bei den Masken da irgendwas, den Filter auswechseln oder wenn da irgendwas mal ausgetauscht werden musste oder sonst was, ja, die Membran oder weiß ich was. Da hatte ich natürlich alle, also in einem sehr schwierigen Moment für mich, habe ich dann gleich die harten Drogen sozusagen entdeckt in der Literatur, ob das nun Lyrik war oder ob das Sartre war oder ob das Camus habe ich sehr gerne gelesen damals, also den Mythos vom Sisyphus. Es waren alles Westbücher, die ich mir interessanterweise natürlich aus dem Westen besorgt habe und dann bei der Armee so in meinem eigenen so Versteck das irgendwie dann gelesen habe. Und mit der unendlichen Zeit, die man da hatte, weil den Ausgang bin ich nicht gekommen, nach Hause durfte ich auch nicht. Also fast konnte ich diese Bibliothek da im Grunde genommen rauf und runter lesen. Ja, wenn die anderen rausgerückt sind, saß ich da auf meiner Bude und konnte lesen. Ja. Mhm. Und habe auch alles, was an DDR-Literatur da war. Und es ging ja durchaus noch einiges durch den Flaschenhals. Die Buchläden bei der Armee, die waren extrem gut. Die wurden sehr, sehr gut versorgt. Das war besser als die Buchläden in der Stadt, also was so Westliteratur betraf. Ja. Mhm. Am besten meine ich jetzt so Garcia Marquez oder Italo Calvino oder selbst auch die französischen Klassiker, Maupassant oder Solar und sowas. Das konnte man alles wunderbar kaufen dort. Auch sozusagen moderne, westeuropäische, amerikanische Literatur bei Volk und Welt verlegt. Und das Unglaubliche, wonach sich heute jeder sehnt, ich hatte tatsächlich auch die Zeit, um diese Bücher auch zu lesen. Und habe mir dann selbst so ein, na klar kann man das sagen, das ist schon ein, ich kann es schon begründen, ja, weshalb mir das eine besser gefällt als das andere. Natürlich sind das auch Geschmacksurteile, ja, also warum gefällt mir Thomas Bernhard daran? Messe ich jetzt den anderen, sage also so gut wie Thomas Bernhard ist er nicht, aber weil das und das tut er nur so, als würde er das so können, weil Thomas Bernhard, es reicht nicht nur, irgendwie Sätze nur zu wiederholen, ja, also man muss auch Rhythmus und Rhythmus haben, diese ganze Ellipse muss auch natürlich irgendwie gebaut sein. Und es ist aber letzten Endes, das ist, also im Grunde genommen, ich will nicht sagen, dass ich das so sonnambul mache, aber ich kann, das passiert mir Gott sei Dank auch heute noch, dass ich, wenn ich ein Buch lese und ich lese eine Seite und denke, mein Gott, ist das gut. Vor lauter Hingabe denke ich, ach, ist das toll, ja. Wie es geschrieben ist natürlich. Und die Satzkonstruktion, ob das, weiß ich, also das muss nicht jetzt ein Endlossatz sein oder ein Relativsatz oder muss, weiß ich was, über mehrere Seiten oder sowas. Das alleine reicht nicht. Das sind mir alles so quantitative Merkmale. Aber man entwickelt ein Gespür. Und interessant fand ich immer zum Beispiel jetzt, um nochmal aufs literarische Quartett zurückzukommen.
Ja.
Wenn die sich so gegenseitig so mit den unterschiedlichsten Argumenten ins Wort fielen, hat der eine gesagt, das Großartige an diesem Buch ist die, meinetwegen Ishiguro, ist die Sprache. Und der andere hat gesagt, also was wirklich völlig daneben ist in diesem Buch, ist die Sprache. Also was begreifen die alle unterschiedlich? Also gibt es objektive Kriterien? Sollte es vielleicht geben, also für die Literaturkritik? Ich habe natürlich meine, logischerweise kann ich mir das leisten, meine radikal subjektiven Kriterien. Und bei allen Sachen, die ich natürlich fürs Fernsehen oder fürs Radio gemacht habe, dann für mich immer die Verführbarkeit des Textes mit in Form von Sprache, weil es was Großes ist, sprachliche Bilder zu entwickeln aus ein paar Buchstaben, aus ein paar Worten heraus, ja, was mir nie, wenn man jetzt meinetwegen ein Rilke-Gedicht liest oder sowas, ja, das sind ja Bilder, das ist so diese Schöpfung, das Malen in Worten, ja, das finde ich, da bin ich so fasziniert und nach wie vor auch Gott sei Dank immer noch entdeckungsfreudig, ja.
Immer noch Begeisterung.
Ja, genau.
Das ist so. Und wo ist da für Sie der Unterschied zwischen einer Geschichte, die in einem Gedicht erzählt wird, die Geschichte, Sie hatten vorhin auch schon Thomas Bernhard erzählt oder angesprochen, oder auch eben überhaupt das Drama, das ist ja in einem Theaterstück oder wo es in einem Hörspiel oder in einer Rede oder in einem Roman und da auch in allen Bandbreiten Wo ist für Sie da der Unterschied im Storytelling? Gibt es da einen oder ist es, läuft es immer wieder auf dieselben Bauelemente zurück? Es muss mich am Anfang packen. Ich brauche den Hinweis auf das, was später kommt, aber es darf nicht plump sein. Es muss dann leichtes Anteasern entwickeln.
Ja, ich glaube, das, was Sie sagen, stimmt auf viele. Das stimmt auf die Story.
Ja.
Nennen wir es mal Erzählung, kurze oder lange Erzählung. Das stimmt natürlich ganz besonders bei der Novelle, ja, die diese eine unerhörte Begebenheit in den Mittelpunkt stellt, wo drumherum sich alles sozusagen ansiedelt oder angesiedelt wird. Wo es, glaube ich, nicht so relevant ist, die Story ist beim Gedicht. Ja, das Gedicht ist ja doch ein eher, Story würde ich sagen, ist zum Teil natürlich etwas, weil ich müsste vielleicht noch länger darüber nachdenken, ob es jetzt Blödsinn ist, was ich erzähle, eher was nach außen ist und das Gedicht wirkt ja sehr stark nach innen. Also beim Gedicht will ich ja eher eine Befindlichkeit geschildert bekommen, nicht jetzt in dem Sinne ein Handlungsablauf oder eine was, gibt es ja auch, es gibt ja so die Ballade, die dann sozusagen alle Elemente da miteinander oder ja, miteinander verbindet. Und ich glaube aber, dass ansonsten, ob du ein auch beim Drama, beim Theaterstück, ob du einen Roman schreibst oder eine Erzählung, dass diese Grundgeschichten, also reinziehen, Spannungsbogen, vielleicht so, was natürlich Geheimnis, nicht alles ausplaudern oder sowas, ja, und irgendwie Widerhaken zu haben oder auch mal bei einer Geschichte solltest du nach Möglichkeit nicht redundant werden, im Roman musst du es wahrscheinlich sogar, weil ansonsten kannst du ja auch nicht einen Marathon so laufen, als wenn du nur zwei Stadionrunden laufen müsstest, ja, in dem gleichbleibenden Sprinttempo. Das ist natürlich, also vielleicht sogar vergleichbar, obwohl nicht alle Analogien zum Sport hinhauen, dass sozusagen dann doch eher ein Kurzstreckenlauf ist, die Geschichte, die Story. Und der Roman ist eben, wo man sich die Kraft, das Tempo, die Erzählweise natürlich ganz anders einteilen muss. Aber die Grundelemente würde ich fast sagen, dass die doch schon sehr ähnlich sind, ja. Also auch bei einem heutzutage, also da bin ich eher bei, wenn ich über das Theater nachdenke, bin ich eher bei Roland Barth, der irgendwann mal, nachdem dann so die Brechtzeit vorbei war, gesagt hat, also ich habe das Theater sehr geliebt früher. Heute gehe ich kaum noch hin. Also das ist jetzt auch heutzutage bei den Dramen, die haben natürlich, die sprechen ja regelrecht auch von Spannung und von Konflikt und hin und her und wie man das so nicht nur nach dem aristotelischen Grundformat, das ist ja heutzutage bei denen gar nicht mehr so. Das gibt ja nur noch so Fließtexte, ja. und wo was dahin vor sich hin wabern kann, das wäre dann auch nicht meins unbedingt. Das, mitunter lese ich sowas ganz gerne, aber das würde ich jetzt nicht unter Storytelling jetzt bezeichnen.
Ihr Beruf ist das hier, ja. Nun klar, aber wie betrachten Sie Werbung, Buchwerbung oder so? Oder
Fernsehen? Da bin ich zum
Sportwerbung.
Ich bin, glaube ich, ein ganz guter Leser. Ich bin weniger ein guter Produzent. Also wenn ich was schreibe, dann sind das meistens nur, oder wenn ich was erzähle, dann ist es meistens etwas über etwas. Ich bin ein schlechter, sehr schlechter Erfinder. Aber ich habe ein ganz gutes Urteilsvermögen. Ich finde bei den, ob das nun die Werbung ist oder auch wie in der Politik und diese, was sich heutzutage immer mehr durchsetzt, also dieses sozusagen wegwischende Argumentieren oder Lesen, das ist ja kein Lesen, also Lesen ist für mich immer eine Art von vertiefen, sich darauf einzulassen, wirklich Zeit zu haben. Das ist ja heutzutage auch im Journalismus, also vielleicht bringst du die Zeit immer noch mit etwas größeren und längeren Zusammenhängen. Die ganzen anderen Sachen interessieren mich herzlich wenig. Ich glaube schon, dass das gerade die in der Werbung, die sich natürlich extrem viel Gedanken machen, wie sie den Adressaten erreichen und dass sie wahrscheinlich auch genau sagen, also wie krieg ich den hin und vielleicht deckt sich das mit dem, wie die es dann letzten Endes umsetzen, genau mit dem, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten, wie man eine gute Story baut. Weil nur so kriegt man ihn dann. Kriegt man ihn dann ja auch. Das muss schlüssig sein, das muss, wie gesagt, das muss witzig sein vielleicht sogar oder humorvoll, das muss gut verpackt sein. Das sind alles Dinge, die mich, da macht mich allerdings diese ganze Alltagssprache macht mich eher kirre. Die macht mich eher nervös.
Kapitel 3 zwischen Leidenschaft und Geschäft, die Wahrheit über den Literaturbetrieb. Im nächsten Kapitel werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs und gucken mal in so einen Literaturladen rein. Vielleicht ist es für dich als Autor oder Autorin ganz interessant, wie das eigentlich so funktioniert.
Ja, und ich versuche mich jetzt, ohne dass ich lese, natürlich auch moderne Texte. Das ist natürlich auch der Fluch meiner Arbeit hier, dass ich sozusagen auch mitunter, es gibt ein paar tausend Neuerscheinungen pro Jahr. Von denen haben wir im Frühjahr und im Herbst ungefähr 100 der literarischen Ebene, ja, die wir aussuchen. Also insofern kuratieren wir das hier, was hier stattfindet, ja. Und das, also bin ich schon dazu, auf eine schöne Art und Weise, lasse ich mich da verführen, also tatsächlich auch nicht nur informiert zu sein, sondern auch viel. Und ich surfe nicht durch die Bücher, sondern ich lese die auch wirklich. Aber was ich auch fertig kriege, ist, wenn ich logischerweise, weil ich da, dazu bin ich einfach zu alt, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe, um mir allen Blödsinn durchzulesen. Wenn ich das mitkriege nach 10 Minuten, nach 10 Seiten, oh, das geht ja gar nicht, dann mache ich noch einen kleinen Versuch, das vielleicht am nächsten Tag nochmal weiterzulesen, und dann lege ich es aber auch weg. Und dann ist es mein subjektives Urteil, wo ich dann hier im Laden sage, also gut, okay, für dieses Buch gibt es keinen Grund, weshalb es hier liegen soll. Eigentlich soll es für jeden Buchtitel, der hier im Laden liegt, einen, insofern sind wir eine Autorenbuchhandlung, wenn ein Autor irgendwann mal ein gutes Buch geschrieben hat, dann halten wir ihm nahezu nibelungenhaft die Treue, ja, und werden alles von ihm zumindest probieren.
Ja.
Das heißt auch, uns gelingt auch nicht alles, obwohl ich immer mir denke, wir haben einen Buch, pro Buch brauchen wir nur einen Kunden, was hier liegt. Das wird uns wohl gelingen in so einer Stadt wie Potsdam.
Ja.
Aber gelingt uns natürlich nicht bei allen Titeln. Ja. Auch gerade bei den ganzen Neuerscheinungen. Der Fluch, was ich ja meine jetzt, so, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ist natürlich schon, dass ich auch extrem informiert sein muss. Aber meine Liebe ist eigentlich, und das ist auch meine, nicht nur meine Theorie, die meisten guten, hervorragenden Bücher sind alle schon geschrieben. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, was wird bleiben von dem, was jetzt so dem Markt geschuldet ist. Ja, alles so Kriterien, wo Lektoren und sich die Werbeleute natürlich Gedanken machen, wie das alles gebaut sein soll, um uns zu verführen. Weil all das, was wir jetzt hier besprechen, haben die natürlich sozusagen auch in ihren Besprechungen, wenn der sozusagen der Autor seinen Text vorstellt. Und der Lektor sagt, naja, da musst du aber noch das hier ein bisschen und da noch ein bisschen. Hier musst du noch mal feilen. Überleg mal, da fällst du vollkommen ab. Da hast du die Spannung nicht gehalten oder wird es überhaupt nicht. Humor kommt gar nicht vor und so weiter. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, also insofern bin ich eher bei den begreife ich mich eher so als Leser der Tschechow-Zeit. Ja, also so als Tschechow-Figur vielleicht sogar. Ist nur nicht unklar, verarmter Großgrundbesitzer oder der alkoholisierte Künstler oder was auch immer, ja. Und immer die Sehnsucht nach dem, was es, ja, vielleicht sogar die Sehnsucht nach dem Leben, die Sehnsucht nicht nur nach einem Ort, nach einem Menschen, die Sehnsucht nach großer Literatur, die Sehnsucht nach einer schönen, guten Geschichte.
Also, ja. Ich höre es auch wieder raus, was mich auch immer fasziniert, wenn ich hierher komme, dass sie Dinge eben erklären können auch und so. Also sie sind in aller Bescheidenheit, ich bin nicht erfinderisch, ich bin...
Ja, überhaupt nicht, nee.
Also dann sollte man sich hier mal in den Laden stellen und dann darum bitten, eine Buchempfehlung zu bekommen. Man gibt ein grobes Persönlichkeitsbild ab, was mal für wen es als Geschenk gedacht ist oder was man gerne liest oder man sich vorstellt. Und dann sieht man förmlich, wie es bei Ihnen nicht rattert, sondern dann sieht man schon, wie sich Dinge entwickeln und dann gleichzeitig wird nochmal kurz hier diese zig Regalmeter durchdacht und dann sind sofort 2 oder 3 Bücher mit einer kurzen Zusammenfassung dargestellt und warum sie gefallen, was sie da ansprechen würden. Das ist ja, weil es ist ja einerseits Werbung, weil sie es verkaufen wollen, aber andererseits ist es ja auch, das ist ja auch eben sofort wieder eine Geschichte erzählt, die zudem auch noch immer offen bleibt. Also
nee,
das ist manchmal auch ganz bewusst gesagt, ich erzähle Ihnen jetzt dazu nicht mehr, weil ich Ihnen jetzt die Spannung nicht nehmen will, wenn Sie es denn nehmen oder besorgen.
Richtig.
Also insofern, das ist, da haben Sie auch immer eine eigene Vorstellung davon, wie Sie diese Geschichte erzählen, wenn Sie eine Buchempfehlung geben, oder?
Genau, da haben Sie schon recht, weil das muss natürlich auch etwas sein, was denjenigen, die Geschichte, die ich dann zu diesem Buch erzähle, was nach Möglichkeit natürlich den, der gefragt hat, auch als Geschichte ja auch überzeugen soll, damit er in der Hoffnung, dass er, ich bin, was ich nicht kann, ich bin nicht Missionare. Das bin ich nicht. Von Anfang an nicht gewesen. Ja, ich finde auch, dass man, auch wenn man bestimmte Bücher, wo ich sagen würde, deshalb halte ich mich zurück, das muss man gelesen haben. Wäre schön, wenn man Antennen hat und auf dieser Wortfrequenz von Thomas Bernhard, Christoph Ranzmeier, den Großen oder Hölderlin, Anton Tschechow, dazu empfangen. Das macht mich aber nicht zu einem besseren Menschen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wie sich das ausgebildet hat, wie die Antennen hochgegangen sind. Ja, und dann ich auf dieser Wortfrequenz tatsächlich denke, ach, das ist aber schön, schöner Klang oder sowas. Ja, ich habe auch, umso älter ich werde, eine größer werdende Vorliebe für die Lyrik. Ja, also für sozusagen in einem Gedicht die ganze Welt zu haben, wofür andere 600 Seiten brauchen. Auch die 600 Seiten von einem Clemens Mayer oder Christoph Wein lese ich auch gerne. Ja? Ja. Aber dann auch die Faszination zu haben, das in sprachlichen Bildern komprimiert, so das auf den Punkt zu bringen, ja, nicht nur bei den klassischen Lyrikern, sondern auch bei den modernen, ich gerne Gedichte von Lutz Seiler oder eben der Ahne von ihm, Peter Huchel oder sowas, ja. Klar, im darüber sprechen, darf es auch nichts Abgewetztes, nicht Gestanztes und so allgemeine Floskeln, wo man ganz genau sieht. Und ich glaube auch, dass selbst wenn ich einen schlechten Tag habe und so tue, als ob. Also ich selbst merke das natürlich auch. Ich glaube auch, dass man mir das merkt, wenn ich jetzt nur sage, ja, darüber habe ich das und das gelesen, das habe ich gehört oder sowas, ja. Dass man ganz anders darüber liest, wenn es also durch einen durchgeht und wenn man auch dafür Worte finden muss, ja.
Ja. Ja, wobei ich persönlich so auch erfahren habe, dass, und das war bestimmt kein schlechter Tag, aber auch so, wo sie dann sagen, ich habe das selbst nicht gelesen, aber meine Mitarbeiterin hat das sehr empfohlen und die hat das und das daran geschätzt. Also ich habe sie schon auch erlebt, dass sie auch weitergeben im Sinne von Geschichte weitererzählen, aber sie sagen nach dem Motto, und wie vertraut er meiner Mitarbeiter, die dürfen ja auch teilweise hier in ihrem Sortiment auch mitbestimmen.
Ja,
sie werden gezwungen, sogar das mitzubestimmen, weil sie eben sagen nach dem Motto, wer hier arbeitet, ist Teil vom Ganzen.
Ja, das ist aber so, ich glaube, bei dem, wenn wir darüber geredet haben, als sozusagen die Arbeitsverträge gemacht werden oder das Interesse dafür war, hier zu arbeiten, dass ich dann das sicherlich nicht so formuliert habe. Aber das ist ja ein Selbstverständnis. Also wir treffen uns öfter und reden darüber auch, ja, und gehen auch gemeinsam zu Veranstaltungen und reden darüber. Und weil wir gerade jetzt in dieser Zeit, jetzt kommen schon wieder die Neuerscheinungen, die uns dann in der zweiten Hälfte, kommen die Leseexemplare, die wir angefordert haben, die Vertreter reisen herum und zeigen uns die Vorschauen. Und wir sagen, das interessiert uns, hierfür brauchen wir aber ein Leseexemplar, müssen wir erstmal lesen, um zu sehen, Achtung, wie viel können wir davon verkaufen. Und bei jedem, das traue ich mir schon zu, dass bei jedem Buch, was ich gut finde, das kann ich auch verkaufen. Das kann ich auch, darüber kann ich mich so hoffentlich interessant und interessierend unterhalten. Aber das weiß man ja vorher nicht bei den Leseexemplaren. Wenn man jetzt, eine junge Amerikanerin und immer wieder steht das Gleiche da. Ja, in ihrem Land ein großer Erfolg. Oder ganz Italien hat dieses Buch gekauft. Oder bei den Franzosen ein Bestseller so und so. Denke mir selber, was ist bei den Franzosen ein Bestseller? Oder schreibt wie Garcia Marquez. Und wenn ich sage, naja, dann lese ich doch lieber Garcia Marquez, wenn er nur so schreibt wie Garcia Marquez. Dann bleibe ich doch lieber beim Original. Das müssen wir ja selbst alles erfahren. Das müssen wir für uns ja kriegen. Ja, das müssen wir für uns. Das glaube ich, dass ich meine, deshalb ist es auch schön, dass ich, mittlerweile gibt es ja kaum ältere Mitarbeiter als mich, hier schon gar nicht, dass ich sehr gern mit jungen Menschen zusammenarbeite, die natürlich diese klassischen Wurzeln, die ich habe, ja, gelegt bei der Armee, und nicht haben können, aber die noch einen anderen Blick haben und sehr interessiert sind an dem, was ich mache, und ich bin sehr interessiert an dem, wie sie bestimmte Bücher lesen. Und das ist, hat sich auf dem Buchmarkt ja auch verschoben. Ich kann jetzt so mit bestimmten Strömungen nicht, sag ich mal vorsichtig ausgedrückt, nicht so viel anfangen. Und dann ist es aber interessant, wenn Gern mir darüber was sagt, oder auch Annie, die und mich dann auch auf ganz andere frische Gedanken bringen, mich mal damit zu beschäftigen. Ja, und so ist dieser Austausch über das, was wir gelesen haben, warum bestimmte Sachen gut sind, das geht ja nur mit einer langen Leine und mit einer gegenseitigen Akzeptanz. Ja.
Hat sich das über die Jahre hinweg ein bisschen, haben wir es jetzt schon angesprochen und so weiter, aber für Sie selber als Erinnerung, haben Sie über die Jahre hinweg, 35 Jahre dieser Laden, also über viel länger die Liebe zur Literatur oder auch den Kosmos sich schon erschlossen, über diese langen Jahre hinweg, in der Art, wie Sie ein Buch, wie Sie Geschichten betrachten, ist es kaufmännischer geworden? Also dass Sie sagen, verkauft sich, ich lese das und sage, das kann ich verkaufen, das ist so, das wird mein Buch sein. Wären das dieselben Bücher wie vor 35 Jahren, so vom Gefühl her? Oder sagen Sie, nein, das ist anders? Oder das Buch wird sich nicht oft verkaufen, aber das liegt mir so am Herzen, das muss immer vorne in der Auslage sein. Oder so.
Ja.
Kann ich das so fassen?
Das ist eine sehr interessant, weil darüber denke ich sehr oft nach. Also darüber, dass wir hier einen, und der Grundstock, glaube ich, der ist ähnlich geblieben. Das heißt also, dass als Olaf Scholz das erste Mal hier im Laden war und sich rumführen ließ und sich dafür interessierte, wirklich so als Nebenbemerkung, ich habe noch gar keinen Politiker erlebt, der so unglaublich klug über Literatur reden kann. Ich habe keinen erlebt, mit dem ich überhaupt kaum jemanden erlebt, mit dem ich mich über, das dachte ich so nur nebenbei, nur einzustreuen, als wir hier saßen und Kaffee tranken, ihm von, weiß ich was, einem großen Buch von David Foster Wallace. Mhm. Unendlicher Spaß. Also nahezu unglaublich, was der da gemacht hat. Und nicht nur, weil es so extrem dick ist, sondern weil es sich so derartig meandert und nochmal eine untere Ebene hat. Also auch bei dem, und hinten nochmal ein neues Buch geschrieben wird, was Teil des Hauptwerkes ist. Und da ist Olaf Scholz tatsächlich drauf angesprungen, hat gesagt, also er hat es versucht, er hat den Schluss nicht gelesen, er findet das sehr so, und aus dem und dem Grund, und da war durchaus klar, er hat es gelesen, ja, er hat es nicht zu Ende gelesen, aus dem und dem Grund, weil er sagte, das ufert ihm zu sehr aus. Aber das habe ich da wirklich gestutzt, dachte, hey, das gibt's nicht. Vielleicht mit zwei oder drei Leuten bis jetzt darüber unterhalten können. Der stand im Laden und zeigte dann auf meinetwegen Robert Musil, ja, Mann ohne Eigenschaften, sagte, verkaufen Sie das? Ich sagte, nö. Ich sage, aber wenn das nicht da, vielleicht einmal im Jahr, das mag sein, dass es immer noch einen gibt, der im Jahr Mann ohne Eigenschaften kauft. Und wir haben sogar in drei unterschiedlichen Varianten da, nämlich als Taschenbuch, als gebundene Ausgabe und dann oben noch als Teil der Werkausgabe. Und da sage ich, aber wenn der nicht hier stehen würde, dann wäre ich auch nicht hier. Also das ist klar, dass wir damit nicht nur zeigen wollen, wie toll wir sind, sondern das ist ja unser Wohnzimmer und will ich ja leben. Und ich will ja auch, dass die Autoren sich, wenn ich abends das Licht ausmache, dass sich die Bücher gut vertragen. Deshalb kann schon Biermann neben Brasch und im B auch noch Brecht stehen, aber Bohlen sollte da zum Beispiel nicht stehen, ja, weil dann verprügeln die den in der Nacht oder weiß ich was, oder fleht die Bemerkung oder fliegt dann raus oder wie auch immer. Das ist wichtig, dass sozusagen, ohne jetzt esoterisch zu werden, dass das miteinander klarkommt. Und es gibt einfach einen weltliterarischen Sockel, der bei uns präsentiert wird, der zeigt, was das für großartige Werke, die ja kein Verfallsdatum haben. Ja? Und da müssen die Verlage nach wie vor, dürfen nicht vergessen, da ihre Hausaufgaben zu machen und tatsächlich auch ihr Erbe zu pflegen und nicht zu sehr nach dem Bestseller des Marktes jetzt momentan zu schielen. Klar, Heimito von Dodera, die Strudelhofschliege, das ist ja auch so eine Nagelprobe, ja, machen ja auch Autoren, die dann in die, oder was ist das Kriterium einer guten Buchhandlung oder sowas. Ich meine, bei uns stand die Strudelhofschliege schon vorher da, bevor ich das gelesen habe, dass dann jemand sagt, du gehst in die Buchhandlung und fragst, haben Sie von Heimito von Dodera die Strudelhofschliege da?
Ja.
Und wenn sie nicht da ist, dann mal gucken, was er für eine Ausrede hat, dass er nicht da ist. Die meisten wissen es nicht mal,
ja, genau.
Heutzutage. Aber das sind so Kriterien, es müssen bestimmte Sachen. Wenn man sich anschaut, wir haben ja auch sozusagen Werkausgaben da, ob das nun eben eben von Brecht ist oder ob das Mascha Kaleko ist oder ob das drei verschiedene Ausgaben von Uwe Johnson Jahrestage oder Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ja, wenn das nicht da wäre, dann können wir den Laden zumachen, ja. Und das ist nicht, also mein Banker hat damals zu mir gesagt, ich bin wirklich ziemlich begeistert von dem, wie sie das machen. Sie machen das richtig toll. Aber sie hätten nie was mit Geld machen sollen. Und da habe ich dann gedacht, ja, wie meint er denn das? Ich hab schon ernsthaft darüber nachgedacht, als jetzt zu verwerfen und zu sagen, das ist nun mal mein Credo. Es ist natürlich, und das ist mir dann durchaus klar geworden, gehört natürlich zum Laden, und wir sind ja eine Mischung aus Literatursalon und Literaturladen, aus Kulturbetrieb und ganz normalem Buchhandel, obwohl wir uns sagen Literaturhandel, ich würde mich auch nicht gerne so als Buchhändler bezeichnen, sondern eher als Literaturhändler, wir können nicht vor Schönheit sterben, indem wir hier ein Museum draus machen.
Ja.
Sondern wir müssen schon verkaufen. Und wir müssen uns auch, also eigentlich muss man sich auch freuen, bin ich sozusagen von meiner Grundeinstellung früher, natürlich noch mehr als heutzutage, doch eher links. Und als wenn das sozusagen verpönt ist, sozusagen, um noch ein Geschäft zu machen. Nee, das habe ich in den 35 Jahren ein bisschen anders, ohne dass ich der große Geschäftemacher geworden bin. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn man auch Freude daran hat, ein Buch zu verkaufen. Und das ist auch unsere Mission, ohne missionarisch zu werden. Ja, weil das ist natürlich auch lebenserhaltend. Weil es ist keinem damit geholfen, wenn Gerhard und ich hier stehen und uns derartig freuen und sagen, jetzt haben wir schon wieder den Band. Ist ja so ähnlich, wie ich manchmal im Theater denke. Gut, okay, dass die Regisseure was inszenieren und sagen, wie lange wollte ich den Scheiß eigentlich noch angucken? Die können es ja machen, ja, dass das Haus leer ist dann irgendwann. Ja, die werden ja auch gefördert. Aber wir müssen ja von dem sozusagen auch eine halbwegs Kalkulation finden. Wenn wir nichts verkaufen, können wir natürlich auch, obwohl die Verlage uns sicherlich lange, lange, lange unterstützen würden und auch wahrscheinlich lange, lange die Rechnung schieben würden. Aber irgendwann wollen sie doch ihr Geld haben. Und wir kriegen es ja wirklich nur, indem wir tatsächlich auch das als, da machen uns das die Kunden aber auch sehr leicht, dass sie sozusagen die, dass es kein Kriterium ist, zu sagen, oh, das ist aber scheiße teuer, ja, oder sowas. Ja, ganz am Anfang war es, als wir angefangen haben, 1990, also machen Sie mal eine typische Handbewegung, dann war es immer so, dass logischerweise ist ja auch verständlich, ja, dass die Leute erstmal sofort das Buch umdrehten und dann hinten steht ja der Preis drauf, damals am meisten eingeschweißt und dann wieder hinlegen, weil das war natürlich unglaublich teure, also im Westmarkt ja, damals noch im Vergleich zum Osten, ja, und dass man sich dann nicht entschuldigt und sagt, naja, aber eine neue Handkiste kostet nun mal so und so viel, sondern dass Gott sei Dank gibt es, es ist natürlich ein gutes Kriterium auch im Buchladen, dass es einen festen Ladenpreis gibt, ne? Dass also nicht jetzt irgendwie wir noch über das Geld diskutieren müssen. Wie will man denn das sowieso festlegen? Was ist ein Satz wert? Was ist eine Buchseite wert? Warum ist ein Gedicht sozusagen, da ist vielleicht ein Gedicht, ist vielleicht, keine Ahnung, bin ich jetzt mal 90 Euro wert. Was ist, aber wie wird der Wert eines Kunstwerkes, ja, der Wert einer, ich habe mir nicht viel begriffen vom Kapital, aber die Zeit, die man braucht, um eine Ware herzustellen, bestimmt den Wert der Ware. So war damals die einfache Warenproduktion, ja. Kann man ja jetzt schlecht sagen, die Zeit, die ich brauche, um diesen Roman zu schreiben, bestimmt da den Preis. Du musst ja heutzutage auf dem Markt, du müsst ja Clemens Meyer, der hat 16 Jahre dran geschrieben, dann müsste das Ding ja 300 Euro kosten, mindestens, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Geht ja nicht. Also muss man halbwegs einen Marktpreis finden. Klar ist das alles ein bisschen teurer geworden, aber es ist auch, dazu muss ich allerdings erst kommen, es ist auch schön, die zu verkaufen. Also anderen eine Freude zu machen.
Ja.
Und dann, weil es auch, macht man ja manchmal auch bei anderen Waren, wenn ich denke, gut, okay, ich erlebe ein gutes Konzert, dann gebe ich dafür natürlich Geld aus und sage nicht, also nee, Bob Dylan ist mir zu teuer oder sowas, da gehe ich nicht hin. Und dann möchte ich natürlich hinterher, wäre es noch schön, wenn ein Konzert auch noch schön ist dafür. Und ja. Wenn ich, aber mich schon und freue mich natürlich auch darüber, ja. Aber das hat sich ein bisschen geändert, ohne das jetzt groß jetzt zum Geschäftemacher werden zu lassen.
Gerade habe ich es gelesen, weiß noch leider nicht mehr, wer den klugen Satz gesagt hat. Da sagte nach dem Motto, wenn man das Kapital von Marx verkauft, ist man dann ein Kapitalist? und das ist eben genau der Punkt. Also Ja, vielen herzlichen Dank für die Aussagen zu dem Storytelling und der gesamten Bandbreite, wie man mit guten Geschichten gute Geschichten verkauft und auch hochgebundene verkauft und gleichzeitig ehrlich, authentisch und auch selber bleibt und trotzdem die Entwicklung auch für mich spürbar ist. Deswegen, es ist nicht nur einer meiner Lieblingsläden, es ist auch einer meiner Lieblingsaufenthalte hier. Also wenn es hier noch ununterbrochen Rotwein gäbe, nach dem Motto, würde ich hier sterben. Also insofern.
wir können jetzt auch was holen.
Aber vielen herzlichen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Ja, gern.
Das war ein kleiner Blick in die große Welt der Literatur und es ist ein Plädoyer für die Tiefe der Literatur versus die Geschwindigkeit der digitalen Kommunikation. Beides verändert unser Gehirn, das eine eher im Negativen, das andere im Positiven. Carsten Wist hat's gesagt, ihn macht das ganze Blabla kürre und nebenbei gesagt hat er gar kein Handy. Der ist dann vielleicht noch viel sensibler dafür, als wir es sind, da sind wir vielleicht schon ein bisschen abgestumpft. Literatur hat Gesundheitsaspekte, schützt gegen Demenz und dieses Skimming und Scrollen macht was mit unserem Gehirn und schaltet immer zwischen den Aufgaben hin und her, wir sind schneller erschöpft. Literatur funktioniert genau andersrum. Sie zwingt uns, bei einer Sache zu bleiben, Satz für Satz, Seite für Seite und entführt uns vielleicht auch noch in eine andere Welt. Literatur ist kein Luxus, sie ist wirklich geistige Nahrung und wer liest, verliert nicht nur sich selbst, vielleicht auch die Welt ein bisschen, auf jeden Fall die Welt von Carsten Wist, wenn man da ein Buch kauft. Für mich ist Literatur vor allem Magie. Ich habe früher viel Science-Fiction und Fantasy gelesen. Da erinnere ich mich immer noch total gerne dran. Heute lese ich in erster Linie Fachbücher. Aber dieses Gespräch mit Carsten Wist hat mir immer wieder die Augen geöffnet, wie wichtig auch wirklich gute Literatur ist. Es ist einfach auch aktiver Gehirnschutz. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Peter. Vielen Dank an Carsten Wist. Das war unser Podcast über die Kunst der Wirkung, diesmal zum Thema Storytelling in der Literatur. Im letzten Podcast hatten wir hier einen totalen Profi zum Thema Storytelling, nämlich Jana Rasmussen. Hör doch da mal rein. Wenn du Lust hast, empfehle den Podcast weiter. Aber was viel besser wäre, greif doch heute Abend zu einem Buch. Lies es und wenn du kein gutes Buch hast, komm einfach zu uns nach Potsdam, besuche Carsten Wist in seinem Literaturladen. Und ich wette, der kann dir einen wahnsinnig guten Tipp geben für ein Buch. Der guckt dir in die Augen, fragt dich ein paar Fragen und dann empfiehlt er dir klasse Literatur, die zu dir passt. Und eins verrate ich noch. Nach dem Interview haben Carsten Wist und Peter natürlich noch ein Gläschen Wein getrunken. Einen schönen Tag.